Deutschlandfunk, der Tag.
In der Corona-Pandemie sitzen jede Menge Leute zu Hause vor ihren Laptops und investieren in Bitcoins oder andere Kryptowährungen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Hype.
Sir, welcome to Cryptoland, the hodlers of last resort.
Oh, brilliant. Einer der Höhepunkte war wohl die Idee, auf einer Insel ein Kryptoparadies oder Kryptoland zu erschaffen, wie hier in diesem YouTube-Video, wo eine riesige Münze eine Inseltour gibt. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an die ganzen Skandale und den großen Krypto-Crash, wie Bitcoin in der Pandemie zu der Trendanlage geworden ist und wie es jetzt um Kryptos steht, hört ihr gleich. Und dann habe ich noch so ein Post-Corona-Check-In-Thema für euch dabei heute.
Superschnell ist uns allen halt auch klar geworden, dass das zwischenmenschlich oder menschlich gesellschaftlich eine Katastrophe ist für uns Clubbetreibende. Wir machen das ja auch aus einer Passion heraus und plötzlich war das weg.
So beschreibt Pamela Schobes die Zeit, als die Corona-Pandemie gerade angefangen hat. Sie betreibt den Club Gretchen in Berlin. Clubs wie dieses Gretchen haben es nicht besonders leicht. Viele von ihnen müssen schließen oder sie sind massiv bedroht. Und was das immer noch mit der Pandemie zu tun hat, das habe ich mit Pamela besprochen. Ihr hört Der Tag vom Deutschlandfunk. Und zwar mit mir, Columba Krieg. Hi. Die Schlagzeilen zum Thema Krypto und Bitcoin, die sind ja schon länger nicht mehr auf den Titelseiten von Zeitungen. Aber wenn ihr euch mal verirren solltet in den Wirtschaftsteil, da findet man sie noch. Ich war selber ziemlich überrascht, als ich gesehen habe, dass der Bitcoin im Frühling 2024 zeitweise mehr wert war, als er es 2021 war. Eigentlich war doch mal die Rede gewesen von einem Kryptowinter. Der Bitcoin-Kurs, der schwankt ziemlich extrem nach wie vor, aber er ist eben nicht so tot, wie zwischendurch mal gesagt wurde. Wie das sein kann und wie das nochmal war mit dem Boom und mit dem Crash, das bespreche ich mit Markus Wolf aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo Markus.
Hi Columba.
Erstmal hätte ich von dir bitte gerne einen kleinen Recap. Was ist denn nochmal Bitcoin?
Also es ist eine Kryptowährung formal, die eigentlich in Foren ersponnen wurde, in denen sich vor allen Dingen Menschen tummeln, die so eine Affinität zu alternativen Zahlungsformen haben, aber auch eine Affinität zu, sag ich mal, IT-basierten Lösungen für gesellschaftliche Probleme. Es gab ein sogenanntes White Paper oder so eine Art Ideenpapier von einem Menschen mit dem Nachnamen Nakamoto. Es ist auch unklar, ob das eine reale Person ist oder ob es ein Pseudonym ist oder ob es vielleicht eine Gruppe ist oder so. Und das war im Oktober 2008 und für alle so ein bisschen Finanzmarktinteressierten klingelt es da auch ein bisschen, weil das ja genau knapp einen Monat war nach der Pleite von Lehman Brothers, also auf dem Höhepunkt der größten Krise des Finanzsystems, was wir so kennen in den letzten Jahrzehnten. Und ein Stück weit ist Bitcoin auch eine Lösung gewesen für diese Krise oder die Unzufriedenheit der Menschen mit diesem Finanzsystem, wie es damals funktionierte. Und die Motivation war eigentlich zweierlei. Man schafft so eine Kryptowährung, die dezentral gespeichert wird. Das heißt, man hat nicht mehr so eine starke Rolle von Zentralbanken oder Institutionen des gängigen Finanzsystems und schafft vielleicht auch eine Anziehungskraft für Leute, die sonst eher skeptisch gegenüber dem Staat oder Überwachung sind oder so. Und es ermöglicht vielleicht, war zumindest das Versprechen, dass man Transaktionskosten reduziert. Also wenn man jetzt irgendwohin Geld überweist, dass man dann nicht so viel zahlen muss. Und damit ist es eine Alternative zu traditionellen Methoden der Geldüberweisung. Und mehr noch, das vielleicht noch als eine Währung, ist Bitcoin aber irgendwann dann auch eine Geldanlage geworden. Deswegen ist die Frage, ist es eigentlich wirklich eine Währung in dem Sinne, im strikten Sinne, oder ist es eher so eine Art Asset, eine Geldanlage?
Und dann saßen ja in der Corona-Pandemie die Leute zu Hause und haben das so ein bisschen für sich entdeckt, vor allem ja auch diesen Geldanlageteil, oder?
Ja, genau. Also ich würde auch sagen, das ist das, was wir vielleicht auch kennen aus dem Bekannten- und Freundeskreis oder aus den Medien, dass Leute Bitcoin kaufen oder sich irgendwie besorgen, weil sie denken, dass diese Kryptowährung oder dieser Bitcoin mehr Geld wert ist in einem Jahr oder so, als er jetzt wert ist. Ne? Also es gab in der Corona-Zeit einen totalen Run sowieso auf Trading-Apps und Börseninvestments allgemein. Und der Bitcoin ist dann eben interessant gewesen, weil er alternativ zu anderen Investments noch mehr Rendite versprochen hat. Das war auch nicht die einzige Kryptowährung. Es gab noch andere mit dem Namen so Ether oder Dogecoin. Ja. Also es wurden alle möglichen Sachen gekauft, von denen man einfach gedacht hat, man findet danach noch einen Käufer. Hm. Und bei diesen Produkten schien es halt die ganze Zeit nur nach oben zu gehen und gerade in der Corona-Zeit. Auch da war es wieder ein bestimmtes Milieu, hatte ich das Gefühl. Das ist aber jetzt anekdotische Evidenz ein Stück weit, dass es auch so Frugalisten waren oder Leute, die der Meinung waren, wir gehen mit 40 in Rente und kriegen...
Was sind Frugalisten? Sag mal.
Frugalisten, so nennt man eine Gruppe von Leuten, die in Frührente gehen wollen, sozusagen durch einen besonders sparsamen Lebensstil und sonst, würde ich sagen, auch große Überschneidungen haben mit so Get-Rich-Quick-Schemes, sozusagen irgendwo das Geld anlegen und dann auch schnell die 10.000, 100.000 Euro machen oder so. Und das war zumindest die Illusion, glaube ich, für viele von diesen Leuten, dass es mit Bitcoin eben geht. Also der Bitcoin-Kurs, nur nochmal, im April 2020, ne, wir sind alle im Lockdown, bei 6.000 Dollar, glaube ich, ist das jetzt die Information. Und im März 2021, also ein Jahr später, wir sind auch alle erneut in einer Art Lockdown, bei 40.000. Also das ist knapp eine Versiebenfachung des Kurses.
Ja, das
heißt, wenn man 1.000 Euro einsetzt, hast du dann 7.000 Euro innerhalb von einem Jahr und mal 10 sozusagen ist dann noch mehr. Und das hat halt eine enorme Anziehungskraft an so ein Anlegerklientel gehabt. Ne?
Und dieser Boom hatte ja auch damit zu tun, dass also so an der Zinslage, dass versucht wurde, die Wirtschaft stabil zu halten in dieser Krisenzeit und die Zinsen von den Zentralbanken so niedrig gehalten wurden und dann einfach viel Geld im Umlauf war. Als die das dann zurückgenommen haben und die Zinsen auch weiter hochgegangen sind, war das dann auch der Grund, warum diese Blase geplatzt ist?
Ja, ein Stück weit. Also die Zinsen sind ja im Prinzip im Nachgang der Finanzkrise relativ stark gesenkt worden, weil das war sozusagen der Wachstumsimpuls durch die Zentralbanken sollte sein, man hält Geld möglichst günstig und versucht so Kreditvergabe zu ermöglichen und dadurch die Wirtschaft anzukurbeln. Das hat natürlich dann irgendwann zur Folge gehabt und gerade in den Corona-Zeiten noch mehr Geld in Umlauf gebracht wurde, dass traditionelle Investments, also Staatsanleihen vor allen Dingen oder Unternehmensanleihen, überhaupt nicht mehr so viel Rendite abgeworfen haben, weil das Geld sozusagen so günstig zu bekommen war und man überhaupt nicht den Investoren so viel Geld versprechen musste wie sonst, weil Geld sehr, sehr billig war. Geldleihen war billig. Und dann im Zuge der Corona-Krise war das eben weiterhin so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das nur in der Corona-Krise so doll gesenkt wurde. Und dann im Frühjahr 2022 beginnt die US-Zentralbank und auch andere Zentralbanken die Zinsen zu erhöhen. Und das ist im Prinzip das Signal an Anleger. Es gibt jetzt wieder Rendite mit eher sicheren Anlageformen. Nicht ganz so skurrile Anlageformen wie Bitcoin vielleicht. Und damit signalisieren sie auch, kauft doch hier eine US-Staatsanleihe, kauft doch hier eine Unternehmensanleihe. Und das zieht im Prinzip Gelder ab aus diesem Kryptomarkt. Und das lässt dann auch so eine Blase vielleicht nicht platzen, aber zumindest schrumpfen.
Und dann gab es ja auch 2022 noch diesen Skandal mit der Krypto-Handelsplattform FTX. Der Gründer und der CEO von der Firma, Sam Bankman-Fried, der hat Geld von KundInnen veruntreut und das ist dann aufgeflogen und diese Firma ist pleite gegangen. Und das hatte ja auch einen Einfluss auf den Niedergang oder die verringerte Attraktivität von Krypto. Oder war das auch ein Symptom von diesem Niedergang?
Ja, ich würde sagen, das hat sich so ein Stück weit eingereiht in auch viele, kann jetzt nicht sagen kuriose, aber vielleicht mysteriöse Todesfälle auch im Bereich von Kryptowährungen oder auch andere Fälle, wo einfach so Börsen, also so Plattformen, wo man Krypto-Investments tätigen konnte, einfach pleite gegangen sind oder die Besitzer auf einmal tot aufgefunden wurden. Das war
Todesfälle?
Genau, es gab einen Coin, der hieß OnfoCoin, da wurde der Gründer tot aufgefunden. Das heißt nicht immer, dass das irgendwie mit diesem Coin zu tun hat, aber es gab so eine Reihe von solchen Meldungen. Es gab eine andere Kryptobörse, wo auch der Betreiber tot aufgefunden wurde. Und da hat sich im Prinzip auch so ein Stück weit FTX eingereiht, weil die Frage ja war, wo sind diese ganzen Gelder hin? Das waren ja fast 8 Milliarden Dollar also umgerechnet, sozusagen Coins in reale Dollar umgerechnet, an Geldern von normalen Verbraucherinnen und Verbrauchern und 2 Milliarden Dollar, die auch Anleger sozusagen als Anteile an dieser Firma hatten, die einfach weg waren. Und die Frage war, wo ist das? Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass man so ein bisschen sich fragt, wie vertrauenswürdig sind diese Plattformen. In der, wie wir eben gerade schon besprochen haben, im Fahrwasser von der Niedrigzinsphase sind die natürlich attraktiv geworden, weil man denkt sich, gut, die versprechen mir jetzt so eine Rendite, dass selbst wenn dann vielleicht mal ein bisschen was weg ist oder es nichts wird, dann kann ich es trotzdem akzeptieren. Aber ja, dann, wenn es passiert, ist es, glaube ich, schon ein starker Vertrauensverlust, zumindest für die Plattformen, jetzt nicht unbedingt für die Währung selbst.
Das heißt, in dieser Zeit hat sich sozusagen dieser Eindruck erhärtet, dass Bitcoin oder generell Kryptos eben nicht so richtig seriös sind und dieses Risiko ist so richtig zum Vorschein gekommen. Und jetzt ist es aber ja so, dass wenn man jetzt auf den Bitcoin-Kurs guckt, der ja gar nicht so tief im Tal der Tränen ist, wie man jetzt denken könnte, was ist denn da los?
Ich glaube, dass die Nutzerinnen und Nutzer von Bitcoin schon unterscheiden können zwischen, ist die Plattform seriös, wo mein Geld angelegt ist, oder ist die sozusagen die Anlageform seriös, die ich habe. Also wenn ich jetzt eine VW-Anleihe habe oder so und ich habe sie auf einer ein bisschen komischen Plattform oder bei einer Bank, die vielleicht irgendwie was verspricht oder so, über deren Portfolio-Manager gekauft, dann geht diese Bank pleite oder dieser Mittelsmann, diese Mittelsperson sozusagen, dann heißt es ja nichts über VW als Unternehmen erstmal, sondern es ist sozusagen die Anlageform ist getrennt von der Plattform und das können, glaube ich, dann die Leute auch unterscheiden. Dazu kommt, dass bei Bitcoin es auch noch sehr stark so eine Adelung gab von offiziellen Institutionen, also gibt es Bitcoin-ETFs, also Fonds, die man erwerben kann, die börsengehandelt sind, die Bitcoins besitzen. Und da zum Beispiel gibt es auch mehr Sicherheiten für Anlegerinnen und Anleger, dass sie dann auch ihr Geld wieder bekommen, wenn jetzt der Fondsbetreiber pleite ist oder so. Und das ist eben bei traditionellen, wenn man einfach nur ein Bitcoin oder eine Kryptowährung kauft, dann hat man nicht so eine Einlagensicherung, wie man sie jetzt bei einem normalen Sparkonto hat. Es gibt halt ein höheres Risiko. Jetzt mit diesen ETFs ist es im Prinzip auch so gewesen, dass auch Kryptowährungen im Prinzip abgesichert sind durch offizielle Institutionen des Finanzsystems.
Also die sind seriöser geworden?
Ein Stück weit ja. Und auch deswegen meinte ich auch gerade so Adelung. Also das ist eigentlich das Gütesiegel von der SEC, von der US-Börsenaufsicht, dass es hier Fondskonstruktionen gibt, deren Basis Kryptowährungen sind, die man für seriös hält und die auch im normalen, in Anführungsstrichen, Finanzsystem eine Rolle spielen und auch wertgeschätzt werden von einer Aufsichtsbehörde.
Während dieser Krypto-Boom-Zeit wurde ja auch viel darüber gesprochen, dass das durchaus auch eine Gefahr sein kann für die, in Anführungszeichen, reale Wirtschaft und für andere Menschen. Das ist jetzt aber gerade nicht mehr so der Fall, oder?
Ja, also ein Stück weit hat es natürlich so Übertragungseffekte in andere Wirtschaftsbereiche. Also ich habe jetzt gelesen, dass es auch Finanzinstitutionen gibt, die reale Kredite ausgeben, zum Beispiel an Unternehmen, und als Sicherheit akzeptieren sie Bitcoin. In dem Moment entsteht natürlich reales Geld durch einen Kredit auf Basis von Bitcoin und ein realer Kredit in der Hoffnung, dass auch dieser Bitcoin noch was wert ist in Zukunft. Und deswegen kann man das so klar gar nicht mehr trennen, glaube ich, so diese Kryptowährungsbranche von der Realwirtschaftsbranche, weil in dem Moment, wo man den Wert dieser Währung, dieser Kryptowährung akzeptiert man auch, dass dadurch neues Geld entstehen kann und neue Kredite entstehen können. Was, glaube ich, ganz interessant ist, auch in der Betrachtung von Bitcoin, ist, dass die Gewinne in Deutschland zum Beispiel gar nicht besteuert werden wie andere Kapitalerträge. Es gibt keine sogenannte Abgeltungssteuer. Das gibt auch teilweise Debatten darüber, ob das so sein sollte und ob man vielleicht Bitcoin doch wie eine Anlageform ansehen sollte. Aber bis jetzt ist es nicht der Fall. Und das ist natürlich schon die Frage, wenn es so ein Risiko hat, sozusagen sehr viele Gelder anzuziehen, vielleicht auch aus dem normalen Finanzsystem, und wenn es so ein Risiko gibt, dass auch Bitcoin für grenzüberschreitende Zahlungen sehr anonym genutzt werden kann, ob der Staat da nicht mehr draufschauen sollte. Und deswegen sind ja auch Zentralbanken zum Beispiel so ein bisschen alert geworden und haben jetzt ihre Bemühungen zu digitalen Zentralbankwährungen vorangeschoben, weil diese komplett anonyme oder pseudonyme Welt von Kryptowährungen dann vielleicht doch schon ein Problem darstellt für die Realwirtschaft in Anführungsstrichen oder das normale Finanzsystem.
Das heißt, wir werden also auch in Zukunft noch mit Bitcoin und Kryptowährungen zu tun haben und sie sind alles andere als tot. Vielen Dank für das Gespräch, Markus.
Dankeschön. Tschüss.
Auch für unser zweites Thema versetzen wir uns jetzt noch mal kurz zurück in die Pandemiezeit, als es damals um die essentielle Grundversorgung ging. Da dachten viele Menschen erstmal nicht sofort an sowas wie Theater oder Kinos oder Museen oder Musikclubs. Im Laufe der Zeit wurde dann aber klar, Kultur ist auch ein essentielles Bedürfnis. Also gab es dann verschiedene Förderprogramme, um die lange geschlossenen Kulturorte zu erhalten. Das ist jetzt einige Zeit her, aber auch nach Corona ist die Lage der Nachtclubs in Berlin und anderen Orten ziemlich schwierig. Weil so viele von ihnen zumachen müssen, reden manche Leute auch von einem Clubsterben. Darüber spreche ich jetzt mit Pamela Schobes. Sie ist politische Sprecherin der Live.com. Das ist ein Bundesverband, der Musikspielstätten vertritt. Und sie ist auch selber Clubbetreiberin. Hi Pamela.
Hallo, freut mich.
Warum sind Clubs denn überhaupt wichtige kulturelle Orte? Man könnte ja auch sagen, exzessiv feiern kann man überall, wenn man will.
Ja, aber es geht ja nicht unbedingt nur ums exzessive Feiern. Das ist natürlich auch ein Ausdruck und das ist, wir finden es tatsächlich auch total wichtig, dass Menschen feiern, also sozusagen Freude empfinden und Glücksgefühle entwickeln, also gerade in der heutigen Zeit. Aber unsere Orte sind aus verschiedenen Gründen wichtig. Also zum einen sind wir diejenigen Orte, die Künstler und Künstlerinnen groß machen können. Also so jemand wie Taylor Swift zum Beispiel fällt ja nicht vom Himmel. Also die ganzen großen Künstlerinnen haben alle in kleinen Orten angefangen. Ohne die kleinen Orte geht es nicht. Und wir sind halt die Orte, wo man sich ausprobieren kann als Künstler, Künstlerinnen, wo man Erfahrungen sammeln kann, wo man musikalische Experimente wagen kann, wo neue Stilrichtungen entstehen. Und das bringt natürlich die Kultur nach vorne, fördert die Diversität in der Kultur. Deswegen ist es total wichtig. Und dann eben ist halt so die soziale Komponente von Clubkultur aus unserer Sicht total wichtig, weil wir eben Orte sind, wo sehr viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen können, analog, also nicht nur vorm Rechner sitzen, sondern in echt quasi, wo Menschen andere Menschen kennenlernen können, wo es Austausch gibt, wo man unterschiedliche Kulturen antreffen kann. Wir bieten mit unseren Räumen Schutzorte auch für marginalisierte Gruppen, also für Flinter zum Beispiel oder grundsätzlich für die queere Community, aber eben auch zum Beispiel für POC und andere Menschen, die in der Gesellschaft häufiger zu kurz kommen oder sich auch nicht sicher fühlen. Und dafür können wir eben auch Orte sein.
Dieses Zusammenkommen, was du ja gerade schon beschrieben hast, das wurde ja dann schwierig, als Corona gekommen ist. Kannst du dich nochmal so ein bisschen zurückversetzen? Wie war so die Stimmung, als das losging?
Das war tatsächlich wirklich richtig schlimm. Also als das anfing und wir waren ja die Ersten, die wirklich geschlossen worden sind. Im allerersten Moment fiel dann plötzlich auf, dass wir natürlich alle gar kein Geld mehr verdienen können und irgendwie nicht wissen, wie wir unsere Rechnungen und unsere Mieten und so weiter alles bezahlen können. Aber super schnell ist uns allen halt auch klar geworden, dass das zwischenmenschlich oder menschlich, gesellschaftlich eine Katastrophe ist, wenn die Menschen eben nicht zusammenkommen können. Und das hat uns alle gleichermaßen betroffen. Also für uns Clubbetreibende, wir machen das ja auch aus einer Passion heraus. Und plötzlich war das weg. So, man ist nicht mehr mit Menschen zusammengekommen. Das betraf uns, aber das betraf natürlich noch viel mehr Leute da draußen. Und wir haben das dann auch in diesen Streaming-Situationen gemerkt. Wir haben dann natürlich alle irgendwie versucht, Programm zu machen, dann aber eben digital, damit die Menschen wenigstens gute Musik hören können. Dann hat man aber auch gemerkt, dass man dann auch während des Streamings über Chatformate auch in den Austausch treten kann. Aber das war ehrlicherweise super gruselig für uns. Also mein Partner Lars und ich, wir haben diese Streamings selber gemacht. Das heißt, wir waren dann zu dritt im Club, ein
aus
DJ.
Dem Club raus.
Ja, wir haben es im Club gemacht und es gab eben den DJ und es gab Lars und es gab mich und wir haben das im Laden gemacht. Und dann hast du diese tolle Musik gehört, standst so direkt vor dem DJ und wenn dann so die Musik so richtig abging quasi, dann das ist immer der Moment, wo wir dann die Energie der Menschen aufnehmen.
Und wir haben uns dann so,
ja, genau, wir haben uns dann so umgedreht, einfach so aus der Routine quasi. Und dann war das leer. Und das war wirklich richtig schlimm am Anfang. Ich weiß noch ganz genau, dass wir nach den ersten, also die ersten zwei, drei Streamings waren sehr aufregend, weil das ja auch neue technische Formate waren und wir natürlich auch gucken mussten, funktioniert das alles? Aber nachdem man dann irgendwie wusste, okay, das klappt alles mit dem Internet und man dann sich so mehr hat auf diese Musik konzentrieren können, da gab es dann echt den Moment, wo wir gesagt haben, so, oh Gott, wir wissen gar nicht, ob wir das mental sozusagen durchhalten, diese Musik in diesem Raum, wo wir halt so viele tolle Momente erlebt haben und das Ganze ohne Menschen, das war echt schlimm.
Mhm. Und dann, also war das ja auch ökonomisch schwierig und dann gab es ja aber auch einige, also Hilfen, also einmal die allgemeinen Corona-Hilfen und dann also Neustart Kultur und dann aber auch nochmal in Berlin 30 Millionen spezifische Clubförderung. Wofür habt ihr das dann benutzt?
Also die Programme waren ja so ein bisschen unterschiedlich gestrickt über die Bundesprogramme wie Überbrückungshilfe, die allen wirtschaftlichen Betrieben sozusagen zustanden. Darüber konnten wir halt unsere ganzen Fixkosten decken, also Mieten zahlen und so Versicherungsbeiträge und alles, was so angefallen ist. Dann gab es ja glücklicherweise das Kurzarbeitergeld. Darüber konnten wir dann unser Personal absichern. Was wir aber nicht machen konnten über diese Art der Hilfe, war halt Programm. Und nachdem dann, ich glaube, nach 4 Monaten durfte man dann draußen veranstalten, zwar sitzend und mit Abstand, aber immerhin. Und das haben wir dann, diejenigen, die das konnten, die über eine Außenfläche verfügten, die haben das dann auch versucht zu machen. Und dafür gab es dann zum Beispiel dieses Neustart Kultur. Das heißt, man konnte darüber Programmkosten, also Gagen und alle möglichen anderen Kosten wie Techniker, Honorare und sowas, das konnte man darüber bekommen, weil wir zum Beispiel, wir haben einen kleinen Outdoor-Bereich, wir haben den bespult mit Liegestühlen, aber man musste ja diese 1,50 Meter Abstand halten in alle Richtungen. Mhm. Dadurch konnten wir sage und schreibe 30 Stühle stellen. Also das heißt, wir konnten Konzerte machen, aber nur für 30 Personen. Und das so viel Eintritt kannst du ja gar nicht nehmen, als dass man über diese 30 Leute quasi die Kosten wieder rausbekommt. Die Dankbarkeit, die da von den Menschen, aber auch von den Künstlerinnen zurückgekommen ist. Wir waren uns am Anfang gar nicht so sicher, ob das nicht vielleicht für die Künstler und die Künstlerinnen irgendwie auch doof ist. Aber die waren genauso dankbar wie eben unsere Gäste und wie wir selber eben auch, dass wir das erleben konnten.
Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass ihr euch da so durchgewurschtelt habt, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt hört man dabei ja auch, dass nach der Corona-Zeit Clubs Schwierigkeiten haben. Was sind das denn für Schwierigkeiten?
Wir haben auch schon in der Corona-Zeit, also wir diejenigen, die eben viel mit den politischen Ebenen zusammengearbeitet haben und auf die Probleme hingewiesen haben, wir haben auch schon immer in Corona gesagt, die Förderprogramme, die es gab, die waren insofern gut, als dass sie uns am Leben erhalten haben. Aber die wirkliche Challenge wird danach kommen, wenn wir wieder ganz normal geöffnet haben und quasi in der Theorie so weitermachen können wie vorher. Weil wir auch schon in Corona davon ausgegangen sind, dass es Anlaufschwierigkeiten gibt. Also du hast erstmal, weil wir ja, niemand wusste ja, wann es jetzt genau weitergeht. Das heißt, du hast dann bookingtechnische Probleme und du musst ja erstmal wieder reinkommen und dann auch die vielen, vielen verschobenen Konzerte, die dann nachgeholt worden sind. Das war dann insofern auch ehrlicherweise total unglücklich. Wir durften hier in Berlin aufmachen und genau dann ist Putin in die Ukraine einmarschiert. Das gab dann auch nochmal so einen mentalen Dämpfer. Also so zum einen zu der Freude, okay, man kann wieder ausgehen, kam halt diese absolute Verunsicherung in der Bevölkerung. Da gibt es einen Krieg direkt bei uns vor der Haustür, was halt schwierig war. Und dann haben wir festgestellt, dass wir die junge Zielgruppe quasi verloren haben. Also so ohne Corona war das ja so, dass Leute, wenn sie dann so 15, 16, 17 sind, quasi sich darauf freuen, endlich 18 zu werden, damit sie ausgehen können in den Club. Mhm. Und dadurch, dass aber diese 2 Jahre gefehlt haben, war so dieser Hype vorbei und die Leute haben sich halt in dieser 2-jährigen Zeit, wo die Clubs geschlossen waren, irgendwelche anderen Freizeitmodelle überlegt. Das heißt,
hat das auch was damit zu tun, dass die Menschen sich das vielleicht nicht mehr so gut leisten können wie früher, den Club-Eintritt?
Das kam halt dann danach. Ich wollte einfach nur kurz skizzieren, dass wir sozusagen, wir sind so von einem Problem ins nächste geschlittert. Und das, was du jetzt angesprochen hast, das ist der aktuelle Punkt. Also am Anfang hatten wir die jungen Leute verloren, weil wegen Krieg und weil die Leute irgendwie so den Bezug zur Clubkultur nicht hatten, die ganz jungen Leute. Dann hatten wir die Älteren verloren, die am Anfang sich noch nicht getraut haben, auszugehen. Das hat ungefähr auch gut ein Jahr gedauert, bis sich das wieder eingependelt hat. Und dann kam halt Inflation und auch die Auswirkungen des Krieges, dass du halt Materialien nicht bekommen hast, Lieferketten, Schwierigkeiten, das betrifft uns natürlich auch. Und dann eben die extremen Preissteigerungen, die wir überall sehen, also bei uns sind die Kosten insgesamt so dermaßen explodiert, dass wir das natürlich auf die Ticketpreise leider umlegen müssen. Und in Teilen eben auch auf die Getränkepreise. Und gleichzeitig haben aber die Leute draußen ja das gleiche Problem wie wir. Das heißt, für die wird ja auch alles andere teurer. Das heißt, die haben auch weniger Geld im Portemonnaie. Und das ist halt so eine sehr ungute Spirale, die halt inhaltlich einfach nicht aufgeht.
Und was heißt das dann konkret? Also wie viele Clubs in Berlin oder vielleicht auch in kleineren Orten sind jetzt bedroht?
Ich kann dir keine genaue Zahl nennen, aber man sieht es und man liest es ja auch in der Presse. Es fängt halt bei den Festivals jetzt gerade an, dass jetzt auch schon mehrere größere Festivals gesagt haben, dieses Jahr ist das letzte Mal, dass sie stattfinden, weil sie alle weniger Tickets verkaufen. Und man hört von einigen Clubs, sowohl Berlin, aber eben auch deutschlandweit, die halt massive finanzielle Probleme haben. Und das muss man sehen, wie lange die durchhalten oder ob sie durchhalten. Aber es ist halt wirklich total schwierig. Es gibt übrigens auch noch ein anderes Problem. Das sind die unfassbar teuren Ticketpreise für die ganzen Mainstream-Konzerte. Also es gibt ja in der Zwischenzeit so eine, ich glaube, man nennt das Dynamic Pricing. Also so ähnlich wie beim Fliegen, je mehr Leute irgendwie so ein Ticket wollen, desto teurer wird das Ticket. Das gibt es jetzt bei den Konzerten eben auch, weshalb eben so ein Mainstream-Konzert wie, was weiß ich, Adele, Taylor Swift oder so, also die ganz großen Namen, da kostet so ein Ticket in Teilen bis zu 400 Euro. Das wird dann aber auch gekauft, bedeutet aber eben, dass die Leute sich dann ein einziges Konzertticket kaufen, okay, nämlich das für den Superstar, den sie schon immer mal sehen wollten. Und dann haben sie aber gar kein Geld mehr übrig, um zu anderen Themen zu gehen. Mhm. Und das belastet uns auch. Und man sieht auch, je kommerzieller die Themen sind, also je mainstreamiger, desto eher verkauft sich das, weil das eben eine breitere Masse anspricht. Und je nischiger der Musikstil oder eben diese ganzen Nachwuchsthemen, da wo sich Gäste und Gästinnen nicht so ganz hundertprozentig sicher sein können, ob das jetzt auch wirklich was ist, was ihnen gefällt, weil sie es eben zum Beispiel eigentlich nicht kennen, also den Musikstil nicht kennen oder die Band nicht kennen, da wird dann verzichtet. Und das ist leider echt eine Katastrophe.
Was bräuchte es denn von der Politik, damit sich mehr Clubs besser halten können?
Naja, wir plädieren halt schon seit sehr, sehr langer Zeit dafür, dass die Kulturförderung einfach fairer gestaltet wird. Kultur wird ja hoch subventioniert. Es gibt ja sehr, sehr viel Geld für unterschiedlichste Kulturorte. Aber das ist die sogenannte Hochkultur. Das ist ein Begriff, den wir eigentlich ablehnen. Aber es geht eben nur, im Wesentlichen nur in Opernhäuser, in Theater, in Klassikfestivals und so weiter. Und wir sind auch jahrelang, das muss man ehrlich sagen, wir sind jahrelang ohne Förderung ausgekommen und wir wollten eigentlich auch keine, weil wir lieber so unser Ding und ganz alleine machen wollten. Wir sind ja eher so Do-it-yourself-People, könnte man sagen, mit eben unseren eigenen Strukturen und unseren eigenen Ideen. Aber es funktioniert eben nicht mehr, weil wir... Früher haben wir eben Nischenstile, kleine Künstler, Künstlerinnen, das haben wir selber gegenfinanziert. Wir wussten, dass wir, wenn wir das machen, nicht viel Geld verdienen, gar kein Geld verdienen oder vielleicht eben auch draufzahlen. Aber wir glauben eben dann an den Stil oder die Künstlerin und haben das sozusagen finanziert durch eine Veranstaltung, die gut geklappt hat, wo man entsprechend besser Geld verdient hat. Und dieses Prinzip geht eben nicht mehr auf, und zwar schon seit einer ganzen Weile nicht. Ehrlicherweise hat das schon vor Corona angefangen, dass es schwieriger wurde. Aber jetzt ist es eine Katastrophe, weil die Kosten zu hoch sind. Das heißt, wir benötigen, um unsere Kulturarbeit machen zu können, also jenseits des Mainstreams, kulturelle Diversität zu fördern, müssen wir eben eigentlich auch gefördert werden, weil wir können es selber nicht finanzieren und die Bevölkerung, unsere Gäste, unser Klientel kann es eben auch nicht.
Das heißt, die Clubkultur braucht die Politik, um weiter bestehen zu bleiben. Vielen Dank, Pamela Schobis nach Berlin.
Vielen, vielen Dank.
Und das war's mit der Tag für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Mit dem Team war Sandra Schulz, ich bin Columba Krieg und ich sag Tschüss.